Umkehr und es ist eine Geschichte für jeden von uns. So, diese vier Teile möchte ich jetzt einfach mal weitergehen. Zunächst schauen wir uns mal den Manasse und seinen Vater Hiskia an. Der Manasse wächst mit einem sehr gottesfürchtigen Vater auf, der Hiskia. Das ist der König, dessen Vater gottlos war. Und dann heißt es vom Hiskia, er tat, was dem Herrn gefiel. Er, der Gottes Macht so erlebt hat, zum Beispiel, wenn Sie im Kindergottesdienst haben, wir da Hiskia schon mal was gehört von ihm, vielleicht kommt euch das nächste jetzt bekannt vor. Als die Assyrer den Hiskia und Jerusalem bedrohten, es war keine Chance für sie. Das Heer der Assyrer kam und dann haben sie gebetet und haben auf Gott vertraut. Hiskia hat seine Leute gesagt, hey, unser Gott ist groß. Die Assyrer, die haben so einen, der hat's verglichen mit einem fleischernen Arm. Aber unser Gott, der ist göttlich, der ist groß, der ist mächtig. Das ist der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dann hat das Volk vertraut. Und dann steht einfach in der Bibel, und der Herr sandte Engel in das Heer der Assyrer und schlug sie und mit Schmach und Schande kehrten sie heim und haben gewonnen. Das hat der Hiskia erlebt, weil er auf Gott vertraut hat. Das ist der gleiche Hiskia, der todkrank war, der total betrübt war. Jesaja kommt zu ihm, du stirbst, richt deine Sache, regel deine Nachkommenschaft. Der Hiskia bis da hat er noch kein Kind. Fleht zu Gott, Herr, ich bin dir nachgefolgt, bitte sei gnädig. Und dann, das heißt in der Bibel, der Jesaja geht raus, macht wieder kehrt, weil er von Gott nochmal ein Wort hat und sagt zu Hiskia, Gott hat dein Gebet erhört, er gibt dir nochmal 15 Jahre. Und es waren auch die 15 Jahre, in der eben sein Sohn Manasse auch geboren wurde. Diese Gnade hat sein Vater erlebt. Es ist auch der Hiskia, der König, der, nachdem sein Vater so gottlos war, den Tempel wieder erneuern ließ. Er hat das Passafest wieder eingeführt. Er hat dafür gesorgt, dass im Tempel wieder angebetet wurde. Und dann stirbt der Hiskia und der Manasse wird König. Ein König von Juda mit 12 Jahren. Wer ist 12? Da Simon ist 12, gell? Aber du bist auch fast 12. Komm mal. Du bist 11, fast 12. Mit 12 Jahren wird ein junger König. Krass, oder? Hey, du hast jetzt die Befehlsmacht über ein ganzes Heer, über Soldaten, über Diener. Wow. Hey, du hast das volle Wort. Du kannst dir bestellen, was du willst. Dampfnudeln, Pommes, Hähnchen, was du willst. Du kannst leben wie die Made im Speck. Hey, du kannst, ja? Hey, du bist König. König von Juda. Cool, oder? Nur cool oder auch?
Cool.
Cool? Noch ein Gefühl dabei? Du musst Entscheidungen treffen. Schwierig, oder? Ja. Total schwierig, danke. Was macht Manasse? Anstatt auf den Fußstapfen seines Vaters zu laufen, rebelliert er. Er rebelliert gegen den Glauben seines Vaters, er rebelliert gegen Gott selber. Weil im Wort heißt es, und er tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu kränken. Er baute die Opferstätten der Götzen wieder auf. Er tat alles, was dem Herrn missfiel. Und schlimmer noch, er verführte das Volk zum Götzendienst. Mir kam die Frage, warum? Der hat doch so viel Gutes gehört. Warum tut der Manasse das? Warum macht er das? Er hat doch die heiligen Schriften gekannt. Er hat die ganze Geschichte seiner Königsfamilie gekannt. Und wir hatten mal die Aufstellung. Ihr erinnert euch vielleicht, dieses Nordreich und Südreich, also hier sind wir bei Manasse angekommen, sein Ur, 14 mal Ur, Großvater war der David. Und immer wieder kam's, schlechter König, guter König, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut. Er kannte doch die Geschichte. Er wusste doch ganz genau, okay, immer wenn ein König nicht in Gottes Wegen ging, kam irgendein Volk, hat es erobert. Haben sie sich wieder bekehrt, hat Gott wieder geholfen und ihnen ging es gut. Er kannte das doch. Warum? Warum macht er das? Und er kannte doch den Fluch aus dem 5. Mose 28, wo ganz klar Gott über sein Volk spricht, wenn du nicht gehorchst, dann. Was macht Manasse, habe ich mich gefragt. Aber man könnte auch fragen, was machst du? Und deswegen kommt jetzt hier der erste Teil. Das ist eine Geschichte für Kinder mit gläubigen Eltern. Ich gehöre auch dazu, ich hatte auch oder habe immer noch gläubige Eltern. Manasse ist ein Beispiel dafür, wie es gehen kann, wenn ein Kind gläubig aufwächst, so viel von Gottes Wort hört und dann ganz normal, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen, sie treffe. Er trifft eine schlechte Entscheidung für sein Leben. Er wendet sich ab vom Gott seiner Väter und geht eigene Wege und wird gottlos. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt zu euch Kindern, Gott hat keine Enkel. Ja, es nützt dir gar nichts, dass deine Eltern gläubig sind. Es ist keine Eintrittskarte zum Himmel. Es ist dein eigener Glaube, der dich zum Kind Gottes macht. Das ist so wichtig. Und gerade, wenn du gläubige Eltern hast, hey, dann will der Satan dich raushole. Dann bist du in Gefahr, dass er dich durch was auch immer wegziehen will von diesem Glauben, von dem du schon so viel gehört hast. Der Glaube, der dir schon so, wo du Gottes Macht erlebt hast. Genau die sind's, wo er eingreifen will. Weil das gefällt unserem Feind gar nicht. Eine christliche Familie gefällt unserem Feind nicht. Ist doch einleuchtend, oder? Ich find's total logisch. Ich kann's auch von meinem Leben einfach aussehen. Total logisch. Und manchmal, wenn Kinder aufwachsen, ist einfach alles so theoretisch. Ich bin ein Kind. Ich hab, seit ich reden kann, habe ich gehört, Jesus ist für die Schuld am Kreuz gestorben. Das habe ich Millionen Mal gehört, aber das macht eben einen Unterschied, ob ich das dann mal begriffen habe, mit dem Herzen begriffen habe. Dann ist mir noch eingefallen für Kinder, du hast vorher gesagt, irgendwie auch schwierig. Boah, so viel Macht, wow, ja, aber es ist schwierig. Wie treffe ich Entscheidungen? Als 12-Jähriger, hallo? Aber was hat denn ein König? Wisst ihr, hat der König alleine Entscheidungen getroffen? Er hatte Berater, er hatte Ratgeber, genau. Wer ist denn dein Ratgeber, war so die Frage jetzt. Also der 12-jährige Manasse, er war auch abhängig von Ratgebern und er hätte gute Ratgeber haben können, zum Beispiel den Propheten Jesaja, der Ratgeber, der auch schon mit seinem Vater mitging. Aber er hat wohl schlechte, gottlose Ratgeber gewählt, nämlich Ratgeber, die zu ihm gesagt hätten, hey, sei doch einfach, den Assyrern schleim dich vielleicht ein, oder ich weiß nicht, wie sie das gesagt hätten, auf jeden Fall, Mensch, mach doch alles, was denen so gefällt, ja? Und deswegen kam es, das waren alles Götzen von den Assyrern. Der hat alles ins Land geholt und dann hat er da gut gelebt und hat vielleicht Ratgeber gehabt, wenn du alles machst, was die sagen, geht's dir vielleicht gut. Die Frage an euch Kinder, wer ist denn dein Ratgeber, wenn fragst du um Rat? Wer, mit wem verbringst denn du Zeit? Weil du entscheidest das, mit wem du, auf wen du hörst. Und da gibt's in Psalm 1, Vers 1, steht dieses Wohl dem, der nicht wandelt. Im Neue Leben Übersetzung heißt, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Das macht einen Unterschied, wie du deine Zeit verbringst. Und in Sprüche 1, Vers 10 ist die Warnung, mein Sohn, wenn Sünder dich verführen wollen, also Sünder, wenn Leute, die Spaß haben an der Sünde, dich verführen wollen, dann gib der Versuchung nicht nach. Besinne dich, was gut für dein Leben ist. Besinne dich, dass du nicht einfach mache, was machen musst, nur weil es deine Clique so macht oder deine Freunde, ey, so cool, komm. Ja? Nee, du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Du kannst dann sagen, Leute, ab hier bin ich raus. wenn ihr meint, ich weiß, was ich für mein Leben mache. Das könnt ihr, wenn ihr wollt. Die Geschichte ist auch eine Geschichte für Eltern. Vielleicht gerade für Eltern mit gottlosen Kindern, weil sie zeigt uns, Mensch, der Hiskia, der hat Lebensverlängerung bekommen, der hat einen Sohn gekriegt. Welch Hoffnung auf diesen Sohn. Boah, dem zeige ich, wie groß Gottes Gnade ist. Der soll in meinen Wegen wandeln. Dem soll's einfach gut gehen. Und dann Manasse rebelliert. Er ist Hauptsache dagegen. Kennt es jemand von euch Eltern? Wenn jetzt meine Eltern da sitzen würden, die würden sagen, oh ja, das kenne ich von meiner jüngsten Tochter. Das kenne ich. Hauptsache dagegen. Rebellieren gegen das, was man von den Eltern gehört hat. Aber Gottes Gnade ist groß und eine Ermutigung echt für alle Eltern. Betet. Betet für eure Kinder. Der Hiskia hat ganz bestimmt für den Manasse gebetet. Die Jahre, die ihm verblieben. Betet für sie, segnet sie. Wisst, dass eure Gebete nicht verloren sind. Sie sind nicht vergeblich. Gebt nicht auf, solange ihr lebt. Ich weiß, bei mir gab's auch eine Zeit, da bin ich wirklich auch ein Stück weit von Gott weggerannt. Ich bin meine eigenen Wege gegangen, habe schlechte Entscheidungen getroffen für mein Leben. Und meine Eltern haben nicht viel gesagt, weil die wussten, dass ich weiß, was sie mir sagen könnten, weil es klar war, ja. Aber was ich auch wusste, sie beten. Sie segnen mich. Sie bleiben dran und das war so. Und ich bin unendlich dankbar für Eltern, die schon ihr Leben lang für mich gebetet haben. Das ist ein Segen. Geh zu Gott mit deinen Fragen und Sorgen über deine Kinder. In Klagelieder 2, Vers 19 heißt es, schütte dem Herrn dein Herz aus wie Wasser. Heb deine Hände wegen deiner Kinder zu ihm auf. Und in Jakobus 5, Vers 16 steht, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Glaubst du das? Ich auch. Ich habe ein Zitat aus einem Buch gefunden, da geht es um Gebet für unsere Kinder. Da schreibt diese Frau, ich weiß gerade ihren Namen, wenn wir nicht beten, dann ist das so, als säßen wir auf der Zuschauerbank, während unsere Kinder auf einem Schlachtfeld von allen Seiten unter Beschuss stehen. Wenn wir aber beten, stellen wir uns im Kampf neben sie und nehmen Gottes Wort für sie in Anspruch. Wenn wir uns im Gebet auf Gottes Wort berufen, dann ist das eine Waffe, gegen die kein Feind ankommt. Und einer hat es beschrieben, es gibt so ein Zitat, mit unseren Gebeten für unseren Kindern ist es wie so eine Schutzmauer, die wir aufstellen. In Hebräer 4, Vers 12 steht, und da können wir uns einfach drauf verlassen, weil es ist Gottes Wort und was er sagt, ist einfach wahr. Und das ist so gut. Nee, ist das nicht dabei? Hebräer 4, Vers 12? Ah, dann habe ich das vergessen. Da steht auf jeden Fall, das kennen viele das Wort. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringt, was durchdringt? Die innersten Gedanken und Wünsche. Wie heißt Seele und... Wie? Seele und Geist, genau. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und dann noch ein Bibelvers. Gottes Wort, das ist Gottes Wort über das gemeinsame Gebet der Eltern. Hey, das müssen wir uns bewusst werden. Wenn wir uns zusammentun, Mann und Frau, und für unsere Eltern beten, dann gilt das, was in Matthäus 18, Vers 19 steht. Und da steht, das sagt Jesus, und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, zum Beispiel für ihre Kinder, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Ist das gut, oder? Matthäus 18, Vers 19. Also, ihr Eltern, bleibt dran. Habt den Glauben an den Gott, der alles kann, der Herzen berühren kann. Die Geschichte ist eine Geschichte über Gottes Souveränität und Gnade. Gott ist souverän. Er sieht das Verhalten von Gottlosen und von Gerechten. Und er sah auch das Verhalten von Manasse. Ihm war es nicht egal. Er sah auch sein Volk. Die Frage könnte man sich stellen, warum ging es denn so lange? Warum schaut Gott manchmal so lange zu? Warum sind meine Kinder denn immer noch nicht gläubig? Warum dauert denn das so lang? Ich halte es fast nicht mehr aus. Das könnte man sich vielleicht noch stellen, aber am besten auch mit den Sorgen einfach gleich zu Gott auch. Aber Gott schaut zu und er ist auch ein Gott, der eingreift. Und an dieser Geschichte, mir gefällt es so, man sieht, wie Feinde wie so Werkzeuge werden in Gottes Hand und das, so auch die Assyrer. Die Assyrer, die nehmen den Manasse gefangen, obwohl der ja sich so gut gestellt hat mit den Assyrern und trotzdem kommt es zu einer Gefangennahme, weil Gott es so wollte. Und so lässt Gott den König von Juda in Gefangenschaft führen und bringt ihn in eine schlimme, lebensbedrohliche Lage. Das war die schlimmste Lage, in der Manasse jemals war. Und an diesem Tiefpunkt, absoluten Tiefpunkt, er war gefesselt, er war verzweifelt, er wusste nicht, komme ich hier lebend raus, er wusste, ich habe alles verloren. Da überlegt er, da denkt er, da heißt es, er dachte praktisch, erinnert sich an den lebendigen Gott, an seinen Gott, an den Gott seines Vaters, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In Vers 14 steht, da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Der Gott, von dem er schon so viel gehört hat. Dann versteht er's. Ja, er ist wirklich lebendig. Was habe ich alles getan? Was liegt hinter meinem Leben? Ich bin jetzt hier in Gefangenschaft und was habe ich getan? Gott, du bist der lebendige Gott und ich habe Götzen reingeholt ins Land. Ich habe alles gemacht, was dir nicht gefällt. Und ich glaube, ihm wurde alles bewusst. Und was macht so ein Mensch, der das so bereut? Er tut Buße. Er kehrt um, er demütigt sich, er sagt, Gott, alles, was ich bisher gemacht habe, es war falsch. Es war falsch, es war gottlos, aber ich weiß, du bist, dein Name ist auch Gott Erbarme und ich flehe zu dir. Hör mein Bitten, Gott! Und er fleht und wer ist Gott? Gott ist der Gott, der das Flehen hört, der die Bitten hört. Wer den Namen des Herrn anruft, den will ich ja retten, steht in der Bibel über Jesus. Und Manasse erlebt am eigenen Leben, dass Gott zu dem steht, was er versprochen hat, nämlich in 5. Mose 30. Wenn ihr zum Herrn, eurem Gott, umkehrt und ihm mit ganzem Herzen und mit aller Kraft gehorcht, wird er euer Schicksal wieder zum Guten wenden. Und das wurde Wahrheit in Manasses Leben. Wieder handelt Gott souverän. Weil Gott wollte, ist er in Gefangenschaft geführt worden. Und weil Gott wollte, wie auch immer, der assyrische König lässt ihn nicht nur frei, sondern er lässt ihn frei mit dem Amt, wieder König über Juda, über sein altes Königreich zu sein. Das muss man sich, das hätte mich total begeistert. Und dort angekommen, ändert er komplett sein Leben, sein Führungsstil komplett anders. Er schafft alle Götzen ab, reißt alles ein. Er sagt dem Volk, wendet euch wieder diesem Gott zu. Diesem lebendigen, einzigen Gott. Der vierte Punkt, das ist eine Geschichte über Umkehr. Das, was wir jetzt gerade gehört haben über den Manasse. Und das ist eine Geschichte für jeden von uns. Vielleicht bist du heute Morgen im Gottesdienst und betest schon lange für irgendeine Person, vielleicht aus der eigenen Familie oder im Umkreis, Nachbarn, Freunde, dass sie gläubig werden, dass sie erkennen, wer Gott ist. Oder du sitzt heute hier und hast bis jetzt auch rebelliert. Du hast vielleicht schon viel gehört über Gott, aber irgendwie Nee, du wolltest noch einfach deine eigenen Wege gehen, deine eigenen Entscheidungen treffen. Oder vielleicht sitzt du hier und fühlst dich so schuldig und weißt gar nicht, wie kann ich denn mit meiner Schuld, wie geht denn das? Wie kann ich wirklich zu diesem Gott umkehren? Ist es wirklich so einfach? Auf jeden Fall zeigt der Lebensbericht von Manasse die Gnade von Gott. Und die Gnade, die unbeschreiblich groß ist. Und die Geschichte gibt Hoffnung, weil Umkehr ist möglich. Also mich hat es jetzt die Geschichte einfach wieder so richtig neu ergriffen und neu ermutigt für die Menschen, für die ich schon lange bete, dran zu bleiben. Weil es ist möglich. Wir bleiben dran. Er ist Gott. Manasse betete demütig zum Gott seiner Vorfahren und der Herr nahm sein Gebet an und er hörte sein Bitten. Wenn jemand um Gnade fleht, dann kommt von Gott kein Nein. Nö, also das war eine Sünde zu viel, jetzt ist Schluss. Dich nicht, dich ja, ene mene mit, ja. Nein, wenn jemand von Herzen bekennt und umkehrt, dann ist Gott gnädig. Gott ist gnädig. Und wenn es für Manasse möglich war, umzukehren, der Manasse, der so viel Dreck am Stecken hatte, echt, der so viel Unrecht getan hat, in der Zusammenfassung beim Buch Jesaja stand in meiner Bibel, dass unter Manasse wahrscheinlich der Prophet Jesaja ermordet wurde. Hey, so einer war das, der sein Volk weg von Gott brachte. Aber die Geschichte zeigt uns, alle Sünder können zu Gott umkehren. Alle, jeder, jeder. Und es gibt Hoffnung bis zu der letzten Sekunde in dem Leben. Und dann habe ich mich erinnert an diesen Mann am Kreuz neben Jesus. Der war auch in allerletzter Sekunde, sagt er, bitte gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus wusste, das war ehrlich. Das war einer, der hat mich erkannt, der hat mich als Gott erkannt. Und dann sagt er zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Glaube. Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Sohn, der abgehauen ist, der echt im Dreck saß bei den Schweinen und sich dann besann. Und dann kam er zurück zu seinem Vater und der Vater kommt ihm entgegen mit offenen Armen. Er ist ein gnädiger Gott. Das ermutigt, weiter zu beten. In Römer 3, Vers 22 steht, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Egal wie bisher das Leben ausgesehen hat. Egal wie alt sie sind. Sie können gerettet werden. Und der Watchman Nee hat gesagt, wir haben die Sündenvergebung nicht durch Beten oder Bibellesen oder gute Werke erlangt, sondern dadurch, dass wir auf das Kreuz schauten und glaubten, was der Herr, was Jesus für uns getan hat. Und das ist sich demütigen, zu erkennen, was Gott für mich getan hat. Der allerletzte Punkt heißt, Umkehr hat Folgen. Es geht nicht mehr weiter wie bisher. Der Johannes der Täufer, genau war es, der in Matthäus 3, Vers 8, sagt er zu den Leuten, beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch zu Gott zugewandt habt. Beweist es. Nicht durch Reden, ja, ne? Beweist durch euer Leben, durch das, was ihr macht. Und Manasse hat es wirklich unter Beweis gestellt. Er hat alle Götzen aus Jerusalem entfernt und brachte das Volk wieder zu Gott zurück. Und über die Epheser lesen wir in der Apostelgeschichte, eine ganze Reihe unter ihnen, also unter den Ephesern, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Weg. Ganz ausgerottet, ja. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. Die haben sie verbrannt, sie haben sie nicht verhökert auf eBay oder Booklooker oder sonst wo. Sie haben sie verbrannt, sie wollten, dass nichts mehr übrig ist. Die wollten klare Sachen machen. Umkehr ohne Folgen ist keine echte Umkehr. Und Umkehr ist sichtbar. Ich weiß nicht, ich habe auch erst Jahre später, habe ich meine CD-Sammlung mal mir vorgeknüpft und habe da wirklich fast alles weggeschmissen. Ich hätte es auch auf eBay stellen können, aber irgendwie will man dann auch nicht, dass das wieder und die Leute kommen, sondern einfach weg mit. Ich habe eine Predigt gehört von einer Eidlinger Schwester über Umkehr. Und sie hat, ich möchte es einfach vorlesen, sie hat ein paar Sätze zur Umkehr gesagt. Und das betrifft wirklich jeden von uns, weil Umkehr gibt's überhaupt von dem ganzen Leben, die Umkehr zu Gott. Aber Umkehr findet auch bei jedem von uns im Kleinen statt. Weil Gott ist wunderbar, ja. Er zeigt uns durch den Heiligen Geist, wenn was nicht in Ordnung ist, dann können wir umkehren in diesem Punkt. Und es geht jeden von uns was an. Und auch da ist Gott gnädig. Und es hat auch Folgen. Die Sätze von Schwester Erika Schnitzer aus Eidlingen. Umkehren kann ärgerlich sein, denn man muss die Strecke wieder zurückgehen, die man schon gegangen ist. Umkehr kann schmerzlich sein. Man muss Fehler oder falsche Entscheidungen eingestehen. Umkehren kann auch peinlich sein. Man muss seine stolzen Wege als Irrtum eingestehen. Umkehr kann aber auch sehr befreiend sein. Die Weichen des Lebens können noch einmal neu gestellt werden. Umkehr ist die Chance eines Neubeginns. Es ist besser umzukehren als umzukommen. Umkehr ist die Möglichkeit, die Gott geschaffen hat. Und zum Schluss ein Zitat von Hermann Heinrich Grafe, das war der Begründer der FEGs. Seine Sünden zu erkennen ist bitter. Seine Sünden zu bekennen ist sauer. Süß aber ist die Vergebung, wodurch Gott die Sünden vergibt. Vater im Himmel, und es ist so wahr. Und ich danke dir, dass wir durch Jesus Christus die Vergebung bekommen haben. Ich danke dir, dass wir in der Vergebung leben tagtäglich, und wir brauchen sie. Wir brauchen deine Vergebung täglich. Und ich bete für uns, die wir jetzt hier sitzen, dass uns nie unser Stolz daran hindert, umzukehren oder irgend andere Gründe. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in den Gläubigen wohnst und aufmerksam machst über Missstände, dass du ziehst zu dir, zum Vaterherz Gottes. Herr, ich bete für alle hier, auch die, die dich noch nicht kennen. Ich bete für jeden, dass er erkennt, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass wir uns absolut auf dein Wort verlassen können, dass es absolut wahr ist, dass du ein gnädiger, gütiger, barmherziger Gott bist. Wir preisen dich, deine Güte. In Jesu Namen. Amen.